Liebe Gemeinde, hier in der Kirche, im Übertragungsraum, an der Kassette und möglicherweise auch im Internet. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese nun das Wort für diesen Bußtag. Es ist in der Offenbarung des Johannes im 3. Kapitel, die Verse 14 bis 22. Es ist das harte Wort an die Gemeinde in Laodicea. Dieser Ort lag oder liegt in der heutigen Türkei. Der Herr sagt, an den Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, so spricht er, der Amen heißt, der treue und zuverlässige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke. Du bist weder kalt noch heiß. Wärst du doch kalt oder heiß? Weil du aber lau bist, weder heiß noch kalt, will ich dich aus meinem Munde ausspeien. Du behauptest, ich bin reich und wohlhabend und nichts fehlt mir. Du weißt aber nicht, dass gerade du elend und erbärmlich bist, arm, blind und nackt. Darum rate ich dir, kaufe von mir Gold, das im Feuer geläutert ist, damit du reich bist. Und kaufe von mir weiße Kleider und zieh sie an, damit du nicht nackt dastehst und dich schämen musst. Und kaufe Salbe für deine Augen, damit du sehen kannst. Wen ich liebe, den weise ich zurecht und nehme ihn in Zucht. Mach also ernst und kehre um. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten und wir werden das Abendmahl halten, ich mit ihm und er mit mir. Wer überwindet, der darf mit mir auf meinem Thron sitzen, so wie ich auch überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen. Wir beten in der Stille. Liebe Gemeinde, sofern heute in unserem Volk über Jesus geredet wird, ist er sehr stark als der Bestätiger unterwegs. Man sieht ihn als der, der Segen gibt bei den Taufen. Er soll die Konfirmanden segnen, er soll unsere Ehen segnen, er soll uns heilen, wenn es uns schlecht geht, er soll uns trösten, wenn wir traurig sind. Und das tut er. Wir kommen gerade von dem Alpha-Kurs-Wochenende zurück und sind wirklich wieder überrascht, wie stark der Segen ist, der von Christus ausgeht. Es ist wirklich überraschend, wie stark Menschen berührt werden, die sich ihm öffnen und wie viel Heil und Heilung von diesem Namen ausgeht. Es ist wirklich so. Nun gibt es eine Seite an Jesus, die in unserer Zeit fast völlig ausgeblendet wird. Und es ist, ob es liebt oder hasst, dieser Mann war ein krasser Bußprediger. Ein krasser. Und er hat nicht an extremen Beispielen gespart. Eine davon habt ihr gerade gehört in der Lesung. Er sagt, so wie der Turm von Siloach, das war so ein Gebäude in Jerusalem, der plötzlich und unerwartet eingestürzt ist und hat einen ganzen Haufen Leute erschlagen. Und er sagt, was glaubt ihr eigentlich? Wieso soll es euch anders gehen? Er hat sehr, sehr, sehr drastisch geredet. Und das Buch der Offenbarung nimmt diesen Zug im Wirken von Jesus auf und bringt drastische Buß- oder Umkehrpredigten. Und hier zum Beispiel hören wir eine der drastischsten der sieben Sendschreiben. Da sagt der Herr, ich kenne deine Werke. Zu Deutsch, ich weiß genau, wie dein Leben aussieht. Du bist weder kalt noch heiß. Ach, dass du doch kalt oder heiß wärst, du bist aber lau. Nun, über diesen Gedanken möchte ich zunächst ein bisschen nachdenken mit euch. Was heißt lau? Ihr wisst alle, ihr seid ja Menschen, die in Familien leben. Ihr wisst ja alle, dass sich sozusagen ständig der Schlendrian einschleicht ins Leben. Das wisst ihr. So ein Haus, am deutlichen sieht man es im Dachboden oder im Keller, was sich da alles ansammelt über die Jahre und wenn man nicht aufpasst und dann hat man unter der Hand einen Messi-Haushalt. In gewissen Bereichen hat es wahrscheinlich jeder, aber wenn man nicht aufpasst und dann schleicht sich dieser Schlendrian auch ins Wohnzimmer ein. Und aus so einem Schlendrian wird mit der Zeit Schlamperei. Und aus Schlamperei wird nicht selten Sucht. Nun, über diesen Gedanken möchte ich kurz nachdenken, denn das ist ein wichtiges Thema für unsere Gemeinde und für die Kirche. Eine Sucht, wenn sie mal da ist, die entsteht selten über Nacht. Kaum jemand wird auf einen Schlag zum Süchtigen. Das kommt schleichend. Man verliert so ein bisschen die Disziplin, man trinkt zu viel oder man konsumiert irgendwelche Drogen. Und irgendwann bist du drin und kommst nicht mehr raus. Nun gibt es kaum einen Abhängigen, der nicht auch Co-Abhängige um sich herum hat. Wisst ihr, was das ist? Das sind meistens, in vielen Fällen sind es die Ehepartner, die das decken. Die spielen dann mit. Die versuchen, dem Ehepartner zu helfen, dass das nicht ans Licht kommt, dass er abhängig ist. Und so kommt mit der Zeit, entsteht so ein System von gut getarnten Lügen. Das funktioniert oft ganz gut. Ehepaare haben ja so die Eigenschaft, dass sie einander stabilisieren und das ist ja auch gut so. Einer trage des anderen Last. Das Problem ist nur, das Ganze hat eine Grenze. Und ich habe es hier schon mal erwähnt, ich habe einen Bekannten, der hat viel Ehearbeit gemacht und der hat gesagt, seid drastisch, seid nicht lieblos, aber drastisch. Und er hat uns das Beispiel gesagt von einer Frau, die Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr gekocht hat. Und der Mann saß da und der Sohn. Und die haben das immer wortlos in sich reingefressen. Nie ein Dank, nie ein Lob. Und eines Tages hat sie Heu vorgesetzt, eine Schüssel voller Heu. Und hat gesagt, da fresst's, ihr Hornochsen. Ja, drastisch. Oder eine Bekannte, der Mann war ein sehr, sehr erfolgreicher Mensch und der hatte viele Freunde und der hat sich immer mehr mit seinen Freunden abgegeben, dann hier einen Abend, dort einen Saunaabend und was weiß ich. Und die Frau hat es lange mitgetragen und hat irgendwann gemerkt, da stimmt irgendwas nicht mehr. Und dann hat sie immer gekocht, wenn die Männer zum Saunaabend kamen, hat sie schön, brav gekocht und eines Tages hatte sie die ganze Sache so satt, dass sie, die Männer kamen alle hungrig daher und als sie alle da waren, ist sie einfach abgehauen. Die saßen dann praktisch in einer heißen Sauna mit hungrigen Mägen und es war völlig klar, jetzt ist die Sache am Dampfen. So, worum geht's? Manchmal, liebe Freunde, ist Konfrontation gefordert. Und wehe euch, wenn ihr zu lange die Klappe haltet. Wehe euch, wehe uns. Und genau das macht Jesus. Er ist nicht lieblos, aber sehr drastisch. Gehen wir jetzt mal in die Türkei, nach Laodicea. Laodicea liegt in der heutigen Türkei, war eine reiche Stadt und die war berühmt für mehrere Handelsgüter. Eines davon war wohl das Gold der Stadt. Die Banken hatten wohl besonders hochwertiges Gold. Außerdem war es eine Stadt, die eine sehr blühende Textilindustrie hatte. Bezeichneterweise war sie berühmt für schwarze Stoffe. Jesus sagt hier, kauft dir weiße Kleider. Und dann gab es dort auch Augensalbe. Im Nahen Osten waren Augenkrankheiten früher sehr, sehr, sehr verbreitet, vermutlich wegen Staub und Hitze und Mangel an Hygiene, sodass überall Augensalbe ein sehr gefragter Artikel war. Und jetzt sagt Jesus, okay, also du brauchst Gold, du brauchst Kleider und du brauchst Augensalbe. Und das waren genau die Artikel, die man dort ja bekaufen konnte. Was meint er jetzt damit? Nun, die christliche Gemeinde in dieser Stadt war komplett angepasst. Die war kein Stachel im Fleisch der dortigen Kultur, sondern sie war ein Systembestandteil. Angepasst, harmlos, verzichtbar, lau. Und dieses eigenartige Wort von dem Lau-Sein, ich habe mich schon oft gefragt, warum soll Lau gerade so schlimm sein? Ich meine, wer von euch hat jemals ein Essen vom Herd genommen und sofort gegessen? Du verbrennst dir ja den Mund. Ich kann nur laues Essen essen. Aber was hier gemeint ist mit dem Lau-Sein ist, in der Nähe von diesem Laodicea gab es die Stadt Hierapolis. Und in der Stadt gab es heiße, kohlensäurehaltige Quellen. Und viele Leute kamen nach Hierapolis zu Bäderkuren. Und das Wasser, das in Hierapolis noch heiß war, floss in einem kleinen Fluss. Ich weiß nicht, ob diese Quellen noch existieren. Jedenfalls floss es in diesem kleinen Fluss an Laodicea vorbei. Nur dort war es nicht mehr heiß. Es war auch nicht ganz kalt. Es war einfach nur Lack. Es war Lack. Wer von euch hat schon mal ein Bier getrunken vom Vortag? Hat das schon mal probiert? Wenn ihr heimgeht, probiert es mal. Macht ein halbes Bier auf, stellt es auf die Heizung und heute Abend trinkt das hier. Ja? Wenn sie dann so 25 Grad hat oder 28, dann probiert das heute Abend mal, wie ein Lachsbier schmeckt. Ja? Oder Lachs-Cola, das ist noch schlimmer. Wenn es Cola 8 Stunden auf ist und dann nur so 30 Grad hat, probier es mal. Es ist nicht zu trinken. Manche sagen sogar, es ist eigentlich ein Brechmittel. Lauwarmes Wasser wird als Brechmittel verwendet, vor allem wenn man nur ein bisschen Salz reintut. Und genau das haben wir hier vor uns. Ein Fluss mit so einem Wasser floss an Laodicea vorbei und Jesus sagt, Freunde, so schmeckt ihr mir, unerträglich. Ich möchte euch ausspeien. Und das ist ein krasses Bild für die Gemeinde. Unter allen 7 Gemeinden in der Offenbarung kommt diese hier am schlechtesten weg. Die Christen waren so angepasst. Ein Ausleger, ein Erklärer für die Bibel, der schreibt, die waren sogar zu Lack zum Austreten. Die waren zwar noch dabei, aber die waren nichts Halbes und nichts Ganzes mehr. Nun, ihr wisst also, dass Schlendrian sehr gefährdet ist. Aber niemand ist in größerer Gefahr als der, der sich in Sicherheit wähnt. Und ganz besonders wirtschaftlicher Erfolg verführt zu falscher Sicherheit. Und ihr seht bei Jesus, dass er wieder und wieder und wieder und wieder vor falscher Sicherheit warnt. Da gibt es den reichen Kornbauern, der seine Scheunen abreißt und sagt, jetzt baue ich mir größere. Und dann sage ich zu meiner Seele, iss, trink und lass es dir gut gehen. Und genau diese Haltung hatten die Christen in Laodicea. Die haben gesagt, ich bin reich, ich bin wohlhabend geworden, ich brauche nichts. Und genau das machen Erfolgsmenschen gerne. Die reden von ihrem Werdegang. Aha. Ich hatte damals eine Garagenfirma und dann ein Kleinunternehmen, inzwischen bin ich ein Großunternehmen. Man schaut so zurück, man sonnt sich im Ruhm seiner Erfolge. Und das, diese Haltung, mir Gott's gut, ich brauche nichts, das ist für die Kirche in Deutschland die gefährlichste aller Haltungen. Denn Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist genau das Gegenteil. Nun, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wie kriegt man satte Menschen hungrig? Wie macht man das? Das ist eine der Fragen, die ich mir seit 15 Jahren stelle. Wie kriegt man satte junge Leute hungrig? Wie kriegt man Menschen, die alles haben, dazu, noch etwas zu wollen? Und unsere Jungen haben alles. Die haben alles. Wie kriegt man einen Menschen dazu, dem es wunderbar gut geht und dessen einziges Problem drin besteht, zwischen 5 verschiedenen Angeboten eins auszuwählen? Wie kriegt man den dazu, wirklich einen geistlichen Hunger zu entwickeln? Nun, ehrlich gesagt, bin ich ziemlich ratlos. Aber eine Antwort gibt uns die Bibel auf jeden Fall, und zu der komme ich gleich noch. Jesus, obwohl er so brutal redet, hält er hier noch einmal eine Werberede. Er sagt zu den Leuten, ihr braucht Gold, was mit dem Feuer geläutert ist. Und wenn ihr wissen wollt, was das ist in der Bibel, dann ist es der Glaube. Der Glaube, den bezeichnen die als Gold. Er sagt, du brauchst einen Glauben, einen geprüften Glauben. Und er sagt, du brauchst nicht schwarze Kleider, sondern weiße Kleider. Und vielleicht für die unter euch, die dieses Buch kennen, weiße Kleider in der Offenbarung, die sind mit dem Blut des Lammes weiß gewaschen. Das bedeutet, es sind Menschen, die durch die Vergebung Christi, durch sein Kreuz, von ihrer Schuld frei geworden sind. Und wenn er meint Augensalbe, und dann bedeutet es Menschen, denen Gott die Augen des Herzens geöffnet hat. Und so steht er vorne hin und fleht und ringt und wirbt. Und obwohl er ihnen gesagt hat, ich würde euch am liebsten auskotzen, sagt er am Schluss, Freunde, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Aber ich komme nicht rein. Die Türe kann man nur von innen öffnen. Sobald mir jemand die Tür aufmacht, gehe ich rein und halte das Abendmahl mit ihm. Jesus, also der harte Bootsprediger, spricht mit flehentlicher Liebe zu uns und sagt, Leute, es ist nicht zu spät, noch geht's. Macht auf, mach weit auf, mach ganz auf, nicht bloß ein Spalt und lass die Kette innen dran. Lass mich ganz rein. Nun, wie kommen wir überhaupt wieder zu einer Kirche, die tatsächlich etwas anderes ist als angepasst? Und das ist der Fluch der Kirche in Deutschland, dass sie so brutal angepasst ist inzwischen. Er sagt hier ganz klar, tu Buße, kehr um. Aber er sagt nicht einfach, tu ein bisschen Buße, sondern er sagt, tu eifrig Buße, volles Rohr. Räum auf, mach einen radikalen Neustart. Das ist hier gemeint. Wenn ich liebe, den weise ich zurecht und züchtige ihn. So mach dich nun auf und tu Buße. Liebe Freunde, ich weiß nicht, wie es mit euch ist, aber ich rate euch, dass ihr damit anfangt. Ich nehme an, dass in jedem Leben von jedem Menschen, der hier drin sitzt, dass es Lebensbereiche gibt, wo ihr ein bisschen oder völlig aus der Spur lauft. Das können Beziehungen sein zu Verwandten, das kann der Umgang mit Geld sein, das kann der Umgang mit Sexualität sein oder auch mit Religion, mit Gott, dass ihr vielleicht ein gebetsloses Leben führt. Ich sage euch nur eines, die Buße, die Umkehr, diese entschlossene Umkehr, die bringt faszinierende Früchte. Die bringt euch nämlich eines ins Leben zurück, was manche vielleicht schon ganz verloren haben, nämlich das Glück des Glaubens. Niemand erlebt das Glück des Glaubens, der nicht ein Leben der Buße lebt. Und es gibt keinen unter uns, der nicht immer wieder wirklich zurücklaufen müsste. Es heißt in dem Buch der Sprüche, der Gerechte fällt 7-mal am Tage und steht wieder auf. Aber die Gottlosen versinken im Unglück. Und so bitte ich euch jetzt, bevor ihr Abendmahl feiert, dass ihr mal einen Moment innehaltet und nachdenkt. Wie warm oder kalt bin ich denn eigentlich? Und wenn ja, wo kommt es eigentlich her? Was ist es, was mein Glaubensglück so runterkühlt? Wo sind die Löcher im Tank? Und dann seid ehrlich genug und bekennt es vor Gott und geht heim und verändert es. Amen.